Fall 42 aus der Koransammlung Denkuroku. Der 42. Patriarch, Ryosan Enkan, diente dem Meister Doan Kanshi. Eines Tages stellte Doan die Frage: Was ist die Sache unter der Mönchsrobe? Ryosan konnte nicht antworten. Doan sagte: Den Buddha-Weg zu studieren und nicht in diesen Bereich vorzudringen, ist äußerst bitter für einen Zen-Schüler. Frage mich doch, dann sage ich es. Ryosan fragte also: Was ist die Sache unter der Mönchsrobe? Doan antwortete: Intimes. Daraufhin kam Ryosan zu einer großen Erleuchtung. Und der Vers dazu? Ist das Wasser rein und beruhigt, leuchtet es ohne Polieren klar aus sich selbst heraus. Gestern habe ich ja schon einmal über Kaisan Jokins Koansammlung Denkoko gesprochen. Deswegen geht es heute gleich zur Sache. Der Sache unter der Mönchsrobe. Intimes, antwortet Doan. Was war eure spontane Idee? Das. Genau das, was viele von euch denken, ist nicht gemeint. Oder nicht nur. Wobei es wirklich ein Trauerspiel ist, dass Zen sich so wenig mit diesem Aspekt, nämlich das, was sich unter den Nonnen- und Mönchsroben befindet und wozu wir das benutzen können, sich damit so wenig beschäftigt. Also trotzdem, das Thema will ich heute nicht behandeln. Das ist vielleicht ein Teilaspekt von dem Thema. Ich möchte mich insgesamt mit diesem Intimen beschäftigen. Was ist denn mit diesem Intimen gemeint? Vielleicht sollten wir die Frage anders stellen. Warum fragt Doan nach der Sache unter der Mönchsrobe? Und was ist denn unter unserer Kleidung? Wir tragen ja nicht alle Nonnen- und Mönchskleidung, weil wir auch keine Nonnen und Mönche sind. Was ist denn unter unserer Kleidung? Doan will seinem Schüler helfen. Er hat gemerkt, dass Ryosan zwar schon intensiv übt, aber, und jetzt zitiere ich aus dem Kommentar von Kaisan: Selbst wenn du deinen Meditationssitz durchgesessen hast und ohne Müdigkeit weitermachst. Und selbst wenn du eine Person mit erhabenem und makellosem Verhalten bist, wird es dir schwerfallen, aus dem Gefängnis der dreifachen Welt zu entkommen, solange du diesen Bereich nicht erreicht hast. Selbst wenn du deine Gedanken ausgelöscht und deine Emotionen beruhigt hast, selbst wenn du deinen Körper zu einem verdorrten Baum gemacht hast, selbst wenn dein Geist wie tote Asche ist, ohne dass Gefühle entstehen, wenn du an deine Grenzen stößt, ohne dass Gedanken aufgewühlt werden, selbst wenn du im Sitzen befreit wirst und im Stehen stirbst, selbst wenn du Unabhängigkeit und Freiheit im Hinblick auf Leben und Tod erworben zu haben scheinst, wenn du in dieses Reich noch nicht vorgedrungen bist, ist all dies im Haus der Buddhas und Patriarchen wertlos. Also mit diesem Intimen ist einerseits das gemeint, was ich gestern schon erwähnt habe, dieses darüber hinausgehen, dass sich vollkommen fallen lassen und jeden Gestank von Erleuchtung zu verlieren. Aber es geht auch noch um etwas anderes. Es geht auch um Bereiche, die wir fallen lassen können, aber die wir nie ganz loswerden. Auch wenn wir sie vielleicht zeitweise nicht erleben. Diese Aufzählung von Kaisern, die habe ich deswegen auch in aller Ausführlichkeit gebracht. Einmal, weil sie sehr drastisch ist und zum Zweiten, weil sie mich erinnert hat an eine Aufzählung von Paulus aus dem ersten Brief an die Korinther. Viele kennen den. Und zwar heißt es dort, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Tatsächlich ist diese Ähnlichkeit nicht zufällig. Es geht um eine gleichartige Erfahrung. Ich kann mich noch so viel innerlich leer machen, in der Meditation oder in der Kontemplation, in Gott sozusagen. Ich kann mich noch so viel leer machen. Das alleine reicht nicht. Ist es denn nun falsch, sich innerlich leer zu machen? Natürlich nicht. Das ist der Zen-Weg. Und der Zen-Weg ist natürlich auch, wie ich das gestern auch schon erläutert habe, wirklich alles fallen zu lassen. Und ich wiederhole mich da auch den Geruch nach Erleuchtung. Aber es ist auch wichtig, wie wir diesen Zen-Weg gehen. Und Dohan sieht hier die Anstrengung seines Schülers und bemerkt, dass alle Bemühungen von Ryosan nicht weiterführen. Und fragt deswegen nach der Sache unter der Kleidung. Weil genau da etwas fehlt. Es fehlt, ja unter anderem fehlt dort auch die Liebe, die universelle Liebe zu allen fühlenden Wesen, wie Paulus sie meint. Und darauf will ich heute besonders unsere Aufmerksamkeit richten, es fehlt auch die Liebe zu dem, was unter der Mönchskutte ist, nämlich ein Mensch mit Gefühlen, mit Gedanken, mit althergebrachten Glaubensvorstellungen, Absichten, Willensregungen und so weiter. Diese Liebe, wir können auch sagen, Selbstakzeptanz ist wichtig auf unserem Zen-Weg. Natürlich streben wir im Zen die Gedankenstille an. Nur dann ist, wie es im Vers heißt, das Wasser rein und beruhigt und unser wahres Selbst leuchtet ohne Polieren klar aus sich selbst heraus. Und wollen wir diesen Bereich des reinen und beruhigten Wassers erlangen, müssen wir erstmal alles abwerfen. Ähnlich wie in der Pubertät, wo wir den Lebensranzen, den wir von unseren Eltern oder der Umwelt mitbekommen haben, erstmal aufmachen und alles rausschmeißen. Ich habe das an meinen Kindern erlebt. Alles wird erstmal rausgeschmissen, kann nicht stimmen, kommt von Papa. Aber wie wir alle wissen, muss man dann wieder einiges einpacken. Davon abgesehen, wie pubertierende Jugendliche meinen nun auch manche Zen-Schülerinnen und Zen-Schüler, Nonnen und Mönche, sie könnten alles loswerden. Und wie ein unbeschriebenes Blatt neu anfangen. Dohan will seinen Schüler aus dieser Spätpubertät befreien. Und er antwortet auf die Frage nach dem, was unter der Mönchskutte ist, mit dem japanischen Wort Mitsu. Mitsu bedeutet tatsächlich Intimes, aber auch sehr Vertrautes, Geheimnis, oder das innere Sein. Das ist also ein vielschichtiger Begriff, aber intimes oder sehr vertrautes trifft es schon sehr gut. Unter Doans Flickenkutte befindet sich also etwas, das genau wegen seiner, also Doans Gedankenstille, ihm sehr vertraut ist. Es ist nicht ein Gegensatz, sondern genau deswegen ist es ihm sehr vertraut. Der Doan, der vermeidet die wählerische Wahl und Anhaftung. Das vermeidet er nicht dadurch, dass er alles auslöscht, sondern dadurch, dass er sehr vertraut damit ist. Dieses Vertrautsein in der Gedankenstille oder aus der Gedankenstille heraus ist ein wunderbarer Zustand. Ich möchte das mal am Beispiel des Theaters demonstrieren. Es ist wie bei einem Theaterdirektor. Der Theaterdirektor Doan, der betrachtet die Theaterstücke, die seine Regisseure auf die Bühne bringen. Die Dama-Regisseure, die das, was genau jetzt ist, auf die Bühne bringen. Und wie in jedem Theater sind viele Regisseure nur für ein bestimmtes Projekt angeheuert. So wie nicht alles, was auf unserer inneren Bühne sich abspielt, von uns selbst kommt, von uns selbst inszeniert ist. Allerdings das meiste schon, das wissen wir alle. Jeder, der meditiert hat, die anderen wissen es auch, aber wer meditiert hat, weiß das besonders gut, welche Theaterstücke alle bei einer Meditation in uns drin ablaufen können. Alles eigene Produkte. Wir sind der eigene Regisseur, der eigene Dramaturg. Und wir sind der Raum, in dem sich das Drama unseres Lebens oder die Komödie unseres Lebens abspielt. Und wir sind, also einmal sind wir dieser Raum, in dem sich das alles abspielt, und wir sind gleichzeitig auch der Theaterdirektor, der wesentlichen Einfluss darauf hat, was da gespielt wird in unserem inneren Theater. Und wie bei Doan sind auch bei uns bestimmte Dinge vorgegeben. Manche von uns sind mit einer Drehbühne ausgestattet, andere mit einem Bühnenwagen und so weiter. Wir haben also alle unterschiedliche Grundausstattung. Und wir haben auch einen Theaterspeicher, wo sich Kostüme und Kulissen befinden. Und auf Abruf, je nach dem Theaterstück, was gerade von außen inszeniert oder von innen inszeniert abgespielt wird, ziehen wir diese Theaterkulissen, die entsprechenden Kostüme aus dem Theaterspeicher. Dieser Theaterspeicher, der heißt Alaya Vijnana, auf Deutsch gesagt Speicherbewusstsein. Den haben wir also alle. Da befinden sich viele hilfreiche Dinge, aber auch viel Schrott von unreflektierten Glaubenssätzen. Also auch viel Kram, was die Pubertierende dann entdecken und wieder rausschmeißen. Also der Meister Doan, der sieht unter der Flickenkutte ziemlich genauso aus wie wir alle. Und auch wie sein Schüler. Da fragt man sich natürlich, was unterscheidet ihn von seinem Schüler? Und was will er seinem Schüler vermitteln? Zum einen ist dem Doan dieses bewusst, seine Rolle als Direktor. Er weiß, dass die Dramaturgie des Lebens ihm zwar ständig neue Theaterstücke anbietet, und er erkennt auch an, dass diese Emotionen, seine eigenen Emotionen, Interpretationen, Konzepte und so weiter, die ihm von seinem Geist angeboten werden, dass die zu ihm gehören. Dass es eben nicht so ist, dass man sagen kann, ich bin ganz wütend und bin ich aber eigentlich gar nicht. Sondern wenn wir ganz wütend sind, dann sind wir das auch. Und es gibt nicht zwei in uns drin, sondern wir sind dann das. Also, er ist mit diesen ganzen Emotionen und so weiter, das ist ihm sehr vertraut. Aber er lässt sich davon nicht herumtreiben und in Hektik bringen. Er wählt achtsam aus. Und da fragt man sich, wodurch gelingt ihm das? Das gelingt ihm nicht nur, weil er mit seinen Emotionen und Konzepten und so weiter sehr vertraut ist. Das ist ja das, was wir auch in der Psychotherapie lernen können, dass wir eben sehr viel von unseren inneren Konzepten und Emotionen lernen, sondern er ist auch mit dem leeren Raum des Theaters an sich vertraut. Das ist der Clou. Nur weil er diesen komplett leeren Theaterraum, also er kennt auch den Theaterraum, wo gar nichts ist. Nur weil er den Raum kennt, weil er das erfahren hat, den leeren Raum. Nur deswegen kann er mit Gelassenheit und Gleichmut auf diese tausend und abertausend verschiedenen Angebote von innen und außen reagieren. Diese ständigen neuen Theaterstücke, die aufgeführt werden wollen. Und ihr alle wisst jetzt natürlich schon, was dieser leere Theaterraum ist. Das ist natürlich die Leerheit mit EE. Shunyata kann man auch dazu sagen. Dieser leere Theaterraum, diese Leerheit ist bei uns allen gleich. Dieses leere Theater gehört uns nicht. Wir besitzen es nicht. Es gehört nicht uns. Es steht jedem zur Verfügung. Das ist eine universelle Erfahrung des Nicht-Selbst. Und deswegen können wir auch, wie es in vielen Koans, auch in vielen Zen-Sprüchen und buddhistischen Aussagen heißt, deswegen können wir auch das Gleiche wie Buddha und alle seine Vor- und Nachfahren erleben. Wir können in dem Moment, wo wir uns im leeren Raum des Theaters aufhalten, sind wir wie Buddha und wie alle seine Patriarchen. Und trotzdem gehört auch der Theaterdirektor oder die Theaterdirektorin, ich habe mich ja die ganze Zeit hier nicht genderkonfekt verhalten, also auch die Theaterdirektorin gehört dazu. Und auch die alten Kulissen und die ganzen Kostüme aus dem Theaterspeicher, alles andere gehört auch zu uns. Auch das sind wir. Und es gilt uns dessen ganz bewusst zu sein. Und nicht dem Traum eines stets leeren, vollkommen leeren Theaterraums anzuhängen. Beides gehört zu unserem inneren Sein, zu dem Intimen, zu dem Mitso. Ryo-san war von dieser Erkenntnis, die in dem Moment offensichtlich ganz deutlich geworden ist, dem Moment, den das Koan schildert, von dieser Erkenntnis, dass es darum geht, mit allem in sich sehr vertraut zu sein. Der war davon sehr ergriffen und er ist ja später dann auch Patriarch und Zen-Meister geworden. Und er hat das dann in seiner späteren Lehrtätigkeit immer wieder betont. Also zum Beispiel gibt es ein Beispiel, als ein Schüler den Ryo-san fragte, wenn ich mein Haus nur schwer vor Dieben schützen kann, wie soll ich damit umgehen? Und daraufhin antwortet Ryo-san, wenn du dir der Diebe bewusst bist, werden sie keine Wut in dir wecken und dich nicht stören. Ihr kennt alle die Diebe. Beim Momo sind das die Zeitdiebe, die uns da die Zeit klauen, die mal graue Zigaretten rauchen und dadurch die Zeit wegnehmen. Aber wir alle kennen diese Diebe, die uns ständig von dem im Hier und Jetzt Sein wegbringen. Ich kann mich nur vor diesen Dieben schützen, wenn ich mir der Diebe sehr bewusst bin. Nur dann. Also immer wieder, es geht immer wieder diese Bewusstwerdung und eben nicht zu sagen, ich strebe einen Zustand an, wo es diese Diebe gar nicht mehr gibt. Was dagegen passieren kann, wenn wir nicht sehr vertraut sind mit unserem Intimen? Ich möchte mal so ein Beispiel bringen. Den Fall 154. Aus der Koan-Sammlung verwirrender Kletterpflanzen. In diesem Koan heißt es, eine alte Frau unterstützte 20 Jahre lang einen Einsiedlermönch. Dabei half ihr ein heranwachsendes junges Mädchen, indem sie dem Einsiedler täglich das Essen in die Einsiedelei brachte und ein paar Kleinigkeiten für ihn erledigte. Als dieses Mädchen 16 oder 17 Jahre alt war, bat die Frau das Mädchen, den Einsiedler beim nächsten Besuch zu umarmen und ihn zu fragen, was fühlst du gerade? Also im Grunde, was ist gerade unter deiner Mönchsgurte los? Gesagt, getan. Der Einsiedler antwortete, nachdem das Mädchen das alles so gemacht hat, wie das die alte Frau von ihr erwartet hatte. Der Einsiedler antwortete, ein toter Baum auf einer kalten Klippe mitten im Winter. Als das Mädchen der alten Frau davon berichtete, rief diese aus, 20 Jahre lang unterstütze ich diesen vulgären Taugenichts. Daraufhin warf sie den Mönch raus und brannte die Einsiedelei nieder. Drastisch, ne? Das erinnert doch sehr an Kaisans Kommentar, wenn ihr euch erinnert. Mit dem, selbst wenn du deinen Körper zu einem verdorrten Baum gemacht hast, selbst wenn deine Gefühle wie tote Asche sind, ohne dass Gefühle entstehen, wenn du an deine Grenzen stößt. Und ich glaube, der Eremit ist ja an seine Grenzen gestoßen. Selbst wenn dein Geist wie tote Asche ist, ohne dass Gedanken aufgewühlt werden. Das ist die gleiche Situation. Und genau da war der Einsiedler angekommen. Er hatte zwar den Theaterraum leergeräumt, aber er hatte das nur dadurch erreicht, indem er die Theaterutensilien tief, ganz tief im Theaterkeller versteckt hat. So versteckt hat, dass er sie nicht mehr erreichen konnte. Das ist nicht das Ziel von Zen. Darum geht es im Zen nicht. Das Ziel von Zen ist nicht, wie ein gefühlsloser Zombie dahin zu vegetieren. So wie das die alte Frau auch erkannt hat, ne? Du vulgärer Taugenichts. Also das ist nicht das Ziel. Das war natürlich dann für diesen armen Einsiedler äußerst bitter. Bei Ryosan war es ja nur äußerst bitter auf der psychischen Ebene, aber bei dem war es natürlich äußerst bitter, weil er seine Einsiedelei nicht mehr hatte. Ich weiß auch nicht, warum diese Korans immer so drastisch sein müssen. Ich glaube, da ist manchmal ein bisschen etwas verschärft worden, um die Aussage noch ein bisschen deutlicher zu machen, gleich das Haus abzufackeln. Na gut. Das ist die eine, das Ganze ist jetzt die eine Variante des nicht sehr Vertrautseins mit unserem inneren Sein, mit unserem Intimen. Das ist die Variante, alle Gefühle abzutöten. Die andere Variante, die können wir beobachten, wenn wir, wie mehrfach wirklich auch dokumentiert, wenn wir beobachten, wie sehr qualifizierte Zen-Meister, japanische und amerikanische, aus dem deutschen Bereich ist es, glaube ich, auch bekannt in einem Fall, aber ich weiß es ganz sicher auch von einem japanischen Zen-Meister, wenn die ihre ganze Anhängerschaft durcheinander bringen, weil sie jahrelang im Geheimen mit verschiedenen ihrer Schülerinnen ihre Lehrerposition ausgenutzt haben und sogar im Doxan-Raum die Schülerinnen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Also das ist nur, so ein Verhalten ist nur zu verstehen überhaupt, wenn diese Zen-Meister zwar die Leerheit erreicht haben, aber sie haben keine wirkliche Vertrautheit mit dem, was unter ihrer Mönchskutte vorgegangen ist. Anders ist sowas nicht zu verstehen. Trotz diesen traurigen Beispielen ist es natürlich immens wichtig für uns, diese innere Leerheit zu erfahren. Weil wir nur dadurch eben diesen Theaterraum, auch die Kulissen erkennen können und die ganzen Kostüme, die sich da befinden. Wir brauchen beides. Nur dadurch können wir sehen, was haben wir eigentlich überhaupt in dem Theaterraum. Und diese Erfahrung der Leerheit, die erscheint vielen von euch meilenweit weg von euch zu sein, höre ich wenigstens immer wieder in den Einzelgesprächen. Ich denke, das liegt auch daran, dass ihr immer irgendeine Hammer-Erfahrung erwartet. Irgendwas, was wie so ein Hammer dann einschlägt und danach ist alles, ist auf einmal der Raum, vielleicht sogar für immer und ewig leer. Also es gibt solche Hammer-Erfahrungen, sie sind ja auch immer wieder beschrieben. Ich kenne sie aus eigenem Erleben, aber das sollte nicht dazu führen, dass wir nicht würdigen, wenn wir einfach hier im Session und zu Hause einfach mal Sekunden, Minuten lang Gedankenstille spüren und einfach zufrieden sind, so eine Gelassenheit verspüren. Und ich denke, das kennt ihr alle. Und das hat auch, wenn das immer wieder kommt, auch eine sehr nachhaltige Wirkung. Denn diese Hammer-Erfahrung, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, die haben ein schnelles Verfallsdatum. Da ist irgendwie aufgestempelt, 2 Wochen oder so, oder 4 Monate, und irgendwann ist vorbei. Dann versucht man immer nur, diese Erfahrung wieder aufzuwecken, aber sie ist vorbei. Also, seid achtsam, beobachtet euch, schaut, wo ihr das kennt, was in diesem Vers von Kaisern beschrieben ist. Und ihr kennt es, da bin ich sicher. Ist das Wasser rein und beruhigt, leuchtet es ohne Polieren klar aus sich selbst heraus. Also ist das Wasser rein und beruhigt, leuchtet es ohne Polieren klar aus sich selbst heraus. Und wir wollen immer polieren und immer dran rumarbeiten. Wir müssen es einfach erleben, loslassen. Also insofern ist das gar nicht die Erfahrung der Leerheit. Aber die Leerheit ist eben nicht alles im Zen. Auch wenn wir oft meinen, unsere Buddha-Natur würde nur das leere Theater gehören. Das habe ich ja vorhin gesagt. Unsere Buddha-Natur ist das leere Theater. Das ist richtig. Und wir meinen dann oft, dass alles andere würde stören. Deswegen ja auch diese fehlgeleitete Idee von dem Ryosan oder von diesem Einsiedler. Das leere Theater ist unsere Buddha-Natur, aber unsere Buddha-Natur, die kann sich nur dann manifestieren, wenn, und sie kann nur dann zu einem Theater werden, denn das leere Theater ist ja witzlos. Sie kann nur dann zu einem Theater werden, wenn auch etwas aufgeführt wird in dem Theater. Also die Buddha-Natur kann sich nur manifestieren, wenn auch etwas passiert. Und das ist ein Grund auch für unsere Koanarbeit. Es gibt verschiedene Gründe, aber ein Grund für unsere Koanarbeit ist, dass sie uns die Chance bieten, unsere Buddha-Natur zu manifestieren. Immer wenn ich eine Koanfrage stelle, dann biete ich die Chance, der Raum im Doksan bietet die Chance, dass ich in der Buddha-Natur, in diesem leeren Theater, ein Theaterstück aufführt. Aus dem leeren Theater heraus. Aus dem leeren Theater heraus. Manchmal kommt uns das wie ein Theaterspielen vor. Dann sind wir nicht richtig dabei bei der Koanlösung. Das ist unvermeidbar, aber es gibt auch Situationen, wo wir dabei sind. Wo wir nicht ein Theater aufspielen, sondern wo wir aus dem leeren Theater heraus auf einmal ein Stück in dem Koan aufführen. Oder mit Hilfe des Koans. Ich will damit aber nicht sagen, dass wir nun ohne Koanarbeit nicht weiterkommen. Das ist natürlich genauso möglich, aber es ist eine Chance für uns. Und wie bunt dieses Theater bei der Koanarbeit sein kann, das wissen viele von euch. Ich möchte mal so ein Beispiel bringen, was auch so ein wunderbares, buntes Theater bietet. Ein Mönch, das ist, ich weiß gar nicht, welcher Fall das ist, aus dem Hikikan Rokko. Ein Mönch wollte den 100-jährigen Zen-Meister Yoshu, ich sag mal, provozieren. Das steht jetzt nicht in dem Koran drin. Also ein Mönch wollte den mindestens 100-jährigen Zen-Meister Yoshu provozieren und sagte, Yoshus Steinbrücke ist weit berühmt, aber hergekommen hier finde ich nur ein paar Trittsteine. Yoshu antwortete, Du siehst nur die Steine im Wasser und erkennst nicht die Brücke. Was ist denn nun die Steinbrücke? Sie lässt Esel hinüber. Und so ist es auch mit unseren mitgebrachten Theaterutensilien. Wir sehen sie nur als unnütze Steine auf unserem Weg zum anderen Ufer. Das ist ja die Idee im Buddhismus, wir gehen zum anderen Ufer hinüber. Aber wir sehen dann die Trittsteine, die Joshua da für uns anbietet, nur als Steine im Weg sogar, die uns stören. Dabei sind sie notwendige Tritte im Wasser, ohne die wir nie irgendwo ankommen würden. Akzeptieren wir aber unsere Trittsteine, die uns im Leben ständig irgendwo stören, dann helfen sie uns, selbst wenn wir so störrisch wie ein Esel sind. Also betrachtet die Stolpersteine in eurem Leben, auch auf eurem Zen-Weg mit viel Liebe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.